In der Lebenshilfe begrüßt Sie heute Morgen ganz herzlich Anjuta Engert. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben und darf Sie einladen, die kommende Stunde mit uns zu verweilen und auch eine sehr bekannte Referentin auch heute wieder zu hören, die bekannteste deutsche Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin. Hochbetagt schon und immer noch ganz dabei, immer noch ganz in ihrem Element, Christa Mewes nämlich. Ja, worum geht es heute? Jede Zeit hat ja so ihre besonderen Herausforderungen und auch gesellschaftlichen Prägungen. Wir, die wir mittendrin im Geschehen stecken, haben oft gar nicht so die nötige Distanz, um Missstände wahrzunehmen. Manchmal sind sie schon allzu selbstverständlich geworden, solange sie nicht krank machen. So ist es wohl auch mit der Schnelllebigkeit, mit der Hektik, dem Stress, den Anforderungen aller Art, die uns täglich heute in unserer Welt, in unserem Leben so umgeben. Da können wir uns vielleicht manchmal fragen, wie leben wir eigentlich und wofür haben wir noch Zeit und wie erziehen wir in dieser Zeit, mit dieser knappen Zeit auch unsere Kinder? Gibt es sie noch, die ungetrübte Kindheit, in der die Zeit für das Kind auch einmal stillsteht? Zeit, um alles wahrzunehmen, was da so selbstverständlich ist, etwa den Stein am Wegrand nach allen Seiten zu drehen, zu entdecken, weil er immer wieder so anders, so neu ist. Zeit zum Schauen, zum Lächeln, zum immer wiederholten Blickkontakt mit der Quelle allen Seins, der Mutter und dem Vater. Zeit einfach nur, um da zu sein. Zeit zu unverplantem Spiel, auch noch im Grundschulalter? Oder muss schon in der Schwangerschaft der Kita-Platz gebucht, der schnelle Berufseinstieg organisiert, das Baby, kaum dass es in das Licht der Welt erblickt hat, auf den Arbeitsrhythmus der Eltern getrimmt werden? Und welche Babynahrung ist die gesündeste? Welches Spielzeug das pädagogisch wertvollste? Welche professionelle Frühbetreuung und Frühförderung, Babyschwimmen, Musikgarten, Englisch für Babys etc.? Was ist das Beste? Wo sind da die grundlegendsten, die natürlichen Bedürfnisse eines Säuglings und dann später auch eines Kindes im Grundschulalter oder im Gymnasialalter oder was auch immer das Kind macht, wo sind da eben diese natürlichen Bedürfnisse geblieben als Voraussetzung für eine normale, gesunde Entwicklung? Und laufen die Eltern nicht auch oft angespannt und abgehetzt im Hamsterrad künstlicher Anforderungen, ja vielleicht sogar einer etwas entgleisten Arbeits- und Informationsgesellschaft? Ja, ein paar Worte zum Nachdenken am Anfang. Mit dem Nachdenken geht es natürlich auch gleich weiter. Ganz herzlich an dieser Stelle darf ich erst einmal Christa Mewes begrüßen. Wie gesagt, die bekannteste deutsche Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin. Heute hier immer noch mit über 90 Jahren bei uns dabei, zu Gast in der Lebenshilfe. Guten Morgen nach Uelzen, Frau Mewes.
Guten Morgen, Frau Engert.
Ja, Sie haben sich Ihr Leben lang eingesetzt für Kinder, für Jugendliche, für die elterliche Fürsorge, für dass das Leben einmal glücklich, zielstrebend, selbstbewusst verlaufen kann, dass Jugendliche einfach sich zu dem entwickeln können, zu dem sie berufen sind, zu dem, was in ihnen steckt, dass eben auch gesellschaftliche Dinge, die entgleist sind, beim Namen zu nennen, Fehlentwicklungen darauf hinzudeuten, und eben auch auf geänderte gesellschaftliche Vorstellungen und Erziehungstrends. Ja, das, was Ihrem Herzensanliegen immer entsprochen hat, bis heute entspricht, das haben Sie auch dann in weit über 121 Buchtiteln zusammengefasst, niedergelegt, in zahlreichen Vorträgen, Beiträgen, ja, auch in Print- und Funkmedien. Und Ihre Arbeit bündelt sich schließlich auch in einem Verein, Verantwortung für die Familie, wo Familien informiert und gestärkt werden. Sie haben auch das Elternkolleg Christa Mewes, kurz ICCM, gegründet. Ja, und heute sind Sie auch immer noch am Ball. Es bewegt Sie noch all das, denke ich mal, was Sie schon immer bewegt hat, auch ganz konkret und praktisch an Ihren Enkeln und Urenkeln, mit denen Sie auch immer zu tun haben.
Ja.
Frau Mewes, wie ist das so, wenn man ja in dem hohen Alter über 93 Jahre, wie Sie jetzt hier heute zu Gast sind, ja, sind Sie da noch so ganz frei und haben Sie da einfach noch den Kopf frei, auch für diese ganzen gesellschaftlichen Nöte, die wir heute ansprechen, nämlich diese Vermehrung der Verhaltensstörungen, das Aufschiebeverhalten, was hat das für Auswirkungen und Auswege? Ja, ist Ihnen das immer noch so ein Anliegen? Können da noch alle körperlichen Gebrechen, die sich ja sicherlich auch dazu gesellen, in den Hintergrund treten? Und sind Sie da geistig einfach auch noch immer so wach und ja, eingespannt?
Ja. Ich werde ja immer noch wieder einfach gedrängt durch die Situation, in der man begegnet. Ich begegne immer wieder den Lehrern, den stöhenden Lehrern. Gerade die Älteren verstehen überhaupt nicht, dass es so viel schwerer werden muss mit den Kindern. Oder eben auch mit den Eltern, die dann mit den Verhaltensstörungen ihrer Kinder überhaupt nicht zurechtkommen, die dann zerbrechen geradezu an den Unbotmäßigkeiten der Kinder, vor allen Dingen, wenn sie dann sehr laut werden und Wutanfälle kriegen und dergleichen mehr. Oder wenn es also auch, weder mit der Blase noch mit dem großen Geschäft klappt oder all diese Dinge, die ja alle in unser Bereich gehören. Und sie nehmen immer weiter zu und erstens das, aber zweitens stelle ich dann immer wieder fest, dass absolute Ignoranz immer noch wieder da ist. Es ist wie einfach nicht durchgedrungen. Ja, es ist zum großen Teil wohl auch mit Absicht verhindert worden, dass hier eben eine breitflächige Situation in Bezug auf das schwächer und kränker werden der Kinder entstanden ist. Auch bei Kinderärzten muss man dann immer noch wieder anfangen und aufklären. Wie ist das möglich? Das Ganze ist ja nun schon mindestens an die satten 50 Jahre in Bewegung, dieser Prozess des komplizierter Werdens der Kinder. Und das alles mitten im Wohlstand, wo doch im Allgemeinen, es wird immer riesengroß von Kindernot geschrieben, aber so groß im Verhältnis zu anderen Völkern und anderen Erdteilen ist es bei uns ja nun doch auch bei allen noch nicht. Und trotzdem sind wir letztlich auch in Bezug auf die Kinder bedenklich geschwächt worden. Und das Allerschlimmste ist ja, wenn man nun, das erklären dann manchmal auch ganz lieb noch die Kinderärzte, das wächst sich ja alles aus. Ja, es ist wahr, die Symptome verändern sich, aber nur die Symptome, es bleibt da eine Schwächung da, ein Suchen der Kinder, die nicht das ganz ihnen Bekömmliche, das ganz ihnen Richtige, das sie wirklich strotzen lässt vor Wachstumslust und Wachstumsfähigkeit, das fehlt. Und das hält mich am Ball, da kann ich gar nichts machen. Und dann bin ich immer noch wieder froh, dass Radio Horeb dafür auch geschlossen ist. Denn da habe ich ja nun schon von Anfang an mitgeholfen. Bei Radio Horeb habe ich allein 150 Vorträge gehalten.
Alle Achtung.
Hallo?
Ja, alle Achtung, sage ich. Ja, also die Wachstumslust und die Wachstumsfähigkeit einfach, ja, manchmal möchte man gerne so das Positive sehen. Man möchte auch gerne, dass diese Aufgeschlossenheit der Kinder oder das Besondere der Jugendzeit, dass das mehr spürbar wird, dass es da auch wieder eine neue Dynamik gibt und die bleibt vielleicht manchmal etwas aus. Ja. Oder eine gewisse Betriebsblindheit, die uns umgibt, die wir, oder wie Sie sagen, auch Kinderärzte, Lehrer, die wir dritten mitten in dieser Zeit stecken, bestimmte Phänomene oder Zusammenhänge nicht wahrnehmen zu wollen. Ja, wir werden darüber noch ins Gespräch kommen, Frau Mewes. Jetzt dürfen wir uns erstmal gespannt sein, was Sie uns heute mitgebracht haben zum Thema Vermehrung eben dieser einen Verhaltensstörung, das Aufschiebeverhalten.
Ja.
Was hat das für Symptome, was für Begleiterscheinungen und wie kann man auch da wieder herauskommen? Ich darf Sie um Ihr Wort bitten.
Ja, danke schön. Die Erstsymptome der Verhaltensstörungen bei Kindern mehren sich in der jetzigen Kindergeneration in erschreckender Zahl. Nicht nur das Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätssyndrom, ADHS kurz genannt, bedrängt die Lehrer, weil es immer mehr Kinder an der eigenen Konzentration zum Lernen fehlt. Auch eine früher eher seltene Symptomatik wird heute von den Erziehenden beklagt. Diese Störung mit dem Namen Prokrastination bedrängt heute schon viele bemühte Eltern. Da sich erweist, dass die damit verbundenen Schwierigkeiten meist in den weiteren Lebensabschnitten beibehalten werden, ja, sich geradezu ausweiten können, muss die damit verbundene Symptomatik beachtet werden, in dem Bemühen nach Möglichkeit den Anfängen zu wehren. Das geht aber nur, wenn Kenntnis über diese Störung bei den Erziehenden vorhanden ist. Im Kindesalter pflegt dieses Symptom spätestens um die Zehnjährigkeit herum als eine sich einbahnende Schwierigkeit im Verhalten des Kindes grob sichtbar zu werden. Zum Beispiel beim morgendlichen Vorbereiten auf den Gang zur Schule. Das Kind macht noch so beim morgendlichen Vorbereiten nun rechtzeitig geweckt worden sein. Aber das Ankleiden schon erweist sich als eine kaum überwindbare Schwierigkeit. Es dauert immer länger, bis T-Shirt und Hose angezogen sind. Und erst recht die Schuhe, besonders wenn dort Verschnürungen notwendig werden. Wiederholte Ermahnungen bewirken eher weitere Verlangsamung. Nur mit Hast und oft unter Mithilfe der Eltern kommt das Kind in die Regenjacke. Im besten Fall steckt Mama noch ein Schulbrot in den Rucksack. Denn Zeit für ein Frühstück ist nicht vorhanden, wenn der Schulbus gerade noch rechtzeitig erreicht werden soll. Und dieses ist eine Schwierigkeit, die sich dann bei der Verlangsamung, durch die Verlangsamung bei den Schularbeiten ja geradezu dramatisch fortsetzt. Das Kind, in den meisten Fällen handelt es sich um einen Jungen, fängt gar nicht erst an, das Notwendige soll an Schulaufgaben zu erledigen, geschweige denn etwa von sich aus eine Klassenarbeit vorzubereiten. Mädchen bekommen das allerdings meist öfter zustande. Aber auch unter den Mädchen gibt es diese Aufschiebeproblematik. Unweigerlich sinkt so auf die Dauer der Zensurenschnitt bei dem entsprechenden Schüler ab und das verelendet sein Leben geradezu mit Elternärger und mit Ehrenrunden. Denn das Klassenziel wurde nun eben nicht erreicht. Das aber hat auf den seelischen Zustand des Versagers, wie es dann schnell heißt, eine besonders gefährliche Auswirkung. Besonders, wenn gleichzeitig dann meist der Ältere in der Geschwisterreihe stolz mit dem Superzeugnis die Szene betritt. Wie herrlich und wie gut hat er das wieder geschafft. Aber dann ist für den Versager der Ofen oft vollständig aus. Entweder wird nun ein Internat gesucht oder es wird eine Anmeldung in der Psychiatrie vorgenommen, ohne dass zuvor die Ursachen erkannt oder gar mit Konsequenz zu therapieren versucht worden sind. Mehr Beachtung findet diese Störung aber dann im jungen Erwachsenenalter, wenn dann ohne Überwindung der Schulmühsal mit ach so vielen Misserfolgen dabei eine Handwerkslehre angepeilt wird, vorrangig bei Handwerksbetrieben, die dringend Auszubildende brauchen und händeringend nach einer hinreichenden Zahl von Fachkräften suchen. Besonders die kleineren, die mittleren Familienbetriebe. Immer öfter schaffen es aber vom Aufschiebeverhalten befallene junge Männer auch hier nicht erfolgreich zu sein. Was für ein Jammer, schon pünktlich zu sein und dass sie den jeweiligen Auftrag in der dafür zur Verfügung stehenden Zeit auszuführen, sind geforderte Leistungen, die nur unzureichend erbracht werden. Obgleich der Azubi oft sogar die vorbereitenden Intelligenztests bestanden hat, verhindert seine kaum überwindbare Verlangsamung den Lernerfolg, bei dem neuen Lehrherrn. Resigniert und traurig sehen diese sich dann genötigt, die Auszubildenden wieder zu entlassen. Schließlich sind kleine Familienbetriebe keine Sozialstationen und kämpfen häufig bei hohen Belastungen ohnehin um ihre Existenz. Aber trotz des nun immer offensichtlicher werdenden Fachkräftemangels ist unsere Gesellschaft weit davon entfernt, übrigens wie bei vielen anderen schon im Kindesalter auftretenden Erstsymptomen auch, zu erkennen, inwiefern sich hier eine generelle Erfolgsminderung in der Lebensarbeit der jungen Generation ankündigt. Und natürlich ist man infolgedessen nicht in der Lage, daraus Schlüsse zu ziehen, die das häufige Auftreten solcher Störungen mindert. Denn jetzt müsste zunächst die Frage gestellt werden, welche sind die Ursachen, die sich meist bereits doch im Kindesalter eingeschliffen haben. Dazu ist es für die Erziehenden lohnend, angesichts einer Prokrastination ihres Kindes ausführlich ihren pädagogischen Stil zu hinterfragen. Häufig ergibt sich bei den jungen Eltern nun, dass sie beide immer schon, auch vor der Geburt des Kindes, in einer außerhäuslichen Berufstätigkeit gestanden haben, sodass das Kind nun von Anfang an gleich schon bald, nachdem ein bisschen sich eingewöhnt hat, fremd betreut werden müssen. Bei anderen ist die Mutter meistens dann in den ersten 3 Lebensjahren des Kindes zwar zu Hause geblieben zunächst, aber das Kind ist ziemlich rigide an ein Alleinsein gewöhnt worden. Zum Beispiel mit dem Buch »Jedes Kind kann schlafen«. Da wird das dann abgelegt in einem geschlossenen, dunklen Raum und muss in den ersten Nächte so lange schreien, bis, so meint man, das Kind sich dann gewöhnt hat. Aber da haben wir Therapeuten die größten Bedenken, was da in der Seele des Kindes geschehen ist. In anderen Familien mit einem Aufschiebekind herrscht ein extrem ehrgeiziges Klima vor. Solche Kinder sind oft in einem Unmaß viel zu früh ihnen unangemessenen Forderungen ausgesetzt gewesen. Manchmal geschieht das zum Beispiel bei ehrgeizigen Eltern, die ihre Kinder auf verpflichtende Hobbys, etwa im Hinblick auf Sportkarrieren oder auch Musikkarrieren, festlegen. Da gibt es sogar manchmal manche Unangemessenheiten bei den Erziehenden. Sie machen einfach zu viel Druck, dass das so ein Druck, der für die anfangs durchaus willige Kinderseele zu einer unerträglichen Überbürdung wird. Sensible Kinder geraten dann erst recht in eine resignierte Lage, wenn sie in der Familie zusätzlich durch ihr Verhalten zu einem Sündenbock geworden sind. Zum Beispiel, wenn sie etwa als einziger Junge in einer eng zusammengeschlossenen Schar von älteren, immer fixen Schwestern aufgewachsen sind, die in unbewusster Grausamkeit den kleinen Bruder zu ducken suchen. Selten aber, gelegentlich doch auch, ist der frühe Verlust naher Bezugspersonen, vorab der Mütter, die Ursache des Aufschiebeverhaltens. Das erzeugt in solchen Fällen manchmal durch ein schweres Verlusttrauma die Lernbehinderung. Das wissen Psychotherapeuten schon lange und ist eben im Hinblick auf die Protragistation auch nicht das Typische. Jedenfalls haben sich Verhältnisse dieser Art so eingeschliffen, dass all diese Kinder keinen hinreichenden Ausweg fanden, um den ihnen subjektiv unangemessenen Situationen in ihrem Umfeld gewachsen zu sein. Damit sie eine solche Störung ausbildet, muss es sich dabei immer um die Nötigung zu Lebensweisen und zu Tätigkeiten handeln, die für diese Kinderseelen zu schwer sind, speziell wenn das die individuelle seelische und geistige Ausreifung der eigentlichen Begabungsrichtung dieses Kindes blockiert. Um hier zu helfen, müssen also zunächst im Einzelnen die Ursachen der Störung herausgefunden werden. Hat das Kind eine hervorragende praktische Begabung zum Beispiel? Ist etwa ein althumanistisches Gymnasium von Anfang an wirklich nicht das Richtige gewesen? Sind die Eltern von dem Ehrgeiz womöglich geradezu zerfressen, aus ihrer Tochter eine Steffi Graf oder eine andere Tennisprinzessin zu machen, ohne zu beachten, dass diese für eine Musiklaufbahn geeigneter gewesen wäre als dieses Übermaß an Trainieren in Tennis? Steckt hier vielleicht projiziert auf Sohn und Tochter gar der eigene unerfüllte Wunsch von Mutter oder Vater als ein unangemessenes Erziehungsziel dahinter? Doch dergleichen bedarf dann einer Einstellungsänderung der Eltern. Denn wir dürfen ja nicht mit einem eigenen egoistischen Hintergrund unsere Kinder erziehen wollen. Denn auch leibliche Kinder haben eine eigene Bestimmung, die unter Umständen den Wünschen der Eltern nicht einfach selbstverständlich entspricht. Sie kann auch einmal ganz anders sein. Das muss durch genaues Beobachten im Alter herausgefunden werden. Oft lässt sich bei besserer Einschätzung die echte Begabung des Kindes auch sogar bald schon altersgerecht und ohne Zwang unterstützen. Elterliche Wünsche sind zwar verständlich, aber nicht unter allen Umständen förderlich, denn Bestimmungen werden in jede von uns sehr individuell von Gott schon ins ungeborene Kind hineingelegt. Dort schon ist im Grunde klar, dass hier ein Kind eine bestimmte Begabung hat. Eltern müssen diese in der Kindheit ihrer Sprösslinge herauszufinden suchen. Herausfinden, was liebevolle Eltern, die im Alltag mit ihren Kindern leben, unschwer gelingen kann. Denn sie wollen es ja auch als ein Herzensanliegen. Es gibt zum Beispiel starke praktische Begabungen, die zur Verwirklichung geradezu drängen, sodass eine Langzeitquälerei, etwa durch das Gymnasium bis zum endlich erkämpften Abitur, lediglich Zeitverschwendung ist und manchmal sogar ein gefährliches Unglücklichwerden des Jugendlichen zur Folge hat. Die Reifungsschritte des Menschen haben bereits ab der frühen Kindheit darüber hinaus auch noch höchst natürliche strukturelle Voraussetzungen. Diese stimmen sogar weitgehend mit denen seiner eigenen Art, seiner eigenen Spezies überein. Je unvollständiger der Keim am Anfang war, noch im Mutterleib, umso mehr braucht jedes Geschöpf ein seiner Spezies speziell angemessenes Umfeld und damit seiner speziell angemessenen Versorgung. Diese hat zwar je nach Spezies unterschiedliche Bedingungen, aber die Struktur folgt einem allgemeinen Wachstumsgesetz, einem Prozess hinein, bewirkt durch eine Ordnung, die durch festgelegte Naturgesetze bestimmt werden. Diesen unterliegt also auch das Menschenkind, auch wie unseren Enten auf dem Fluss. Das bedeutet aber keineswegs, dass der Mensch ein Tier ist. Für ihn gehört Höheres, stark Differenzierendes zum Schöpfungsplan. Doch in unserer verkünstlichten Welt fehlt die Einsicht darüber, dass auch der Mensch anfangs den Reifungsbedingungen der Schöpfungsordnung unterliegt. Das heißt zum Beispiel, dass das schon weitgehend hilflose, zunächst hilflose Kind in den ersten Jahren die unmittelbare Nähe einer es beschützenden Person geradezu unabdingbar bedarf, weil Schutzlosigkeit grundsätzlich bei den kleinen Kindern Angst und Resignation auslöst. Wir sind ja keine Schmetterlinge, die dann gleich losfliegen, sondern wir sind eben als Menschen am Anfang ganz hilflos. Es muss also auch in den ersten Lebensjahren des Menschenkindes naturgerecht zugehen, mit Spielraum für die Erfüllung dieser Grundanlagen. Das bedeutet, dass die Belange des einzelnen Kindes während seiner Entfaltungsphasen beim Pflegen und Erziehen viel mehr Beachtung finden müssten. Denn sonst kann in dem Kind eine unbewusste Resignation entstehen. Aus der heraus sich im Erwachsenenalter nur allzu häufig dann eine Depression manifestiert. Zumal, wenn der unbewusste Widerstand sich im Ausbildungsgang als Aufschiebepraxis eben zeigt. So ist es zum Beispiel unsinnig, dreijährige Kinder wortreich mit Fragen über Beweggründe ihres Verhaltens zu traktieren. Dazu ist das Kind noch viel zu klein. Erst in der Pubertät kann das bei dem Jugendlichen hoffentlich auf einige Einsicht stoßen. Die kostbare Pflanze Menschenkind aber braucht zwar sorgsame, artgemäße, aber darüber hinaus auch noch individuelle Pflege. Ist ja ein Unikat. Es ist immer noch wieder ein einzelnes Wesen, das nicht noch einmal auf der Welt herumläuft. Aus diesem Grund wird natürlicherweise jedem Kind ein Elternpaar zugeteilt. Natürlicherweise diese beiden Menschen verschiedenen Geschlechts, aus denen das Kind hervorgegangen ist. Allein schon von dieser Funktion her haben diese beiden die größte Chance, ihr Kind so zu lieben, dass sie ihm in einer es gesund erhaltenen Weise gerecht werden könnten. Aber vor allem ihren Bemühungen brauchen die Eltern eben Wissen darüber, wo die Ursachen des Aufschiebeverhaltens liegen, statt verzweifelt mit dem apodiktischen Rauf: nun mach doch nun endlich mal zu resignieren und damit keine Erfolge zu haben. Was ist sonst noch nötig für Eltern mit einem Aufschiebekind? Sie brauchen, wie Salomo es von Gott erbat, ein hörendes Herz. Denn solange die Kinder in dieser Hinsicht noch nicht verzagt sind, pflegen sie bald schon, zwar unbewusst, oft mehr oder weniger versteckt, zu artikulieren, woran es ihnen mangelt. Das ist oft nicht einfach herauszufinden. Manchmal kommt es maulend heraus, unangemessen heraus. Aber es kommt doch heraus. Die Kinder sind da offener als die Erwachsenen. Bevor das Kind verzagt und dadurch immer langsamer wird, versuchen sich besonders vitale Jungen in ihrem Alter besonders häufig verzweifelt mit Wutanfällen gegen die unangemessene Form der Umgangsweisen mit ihm zur Wehr zu setzen. Solange dadurch ihr Verhalten schon extrem auffällig ist, pflegt die Szene von Unverständnis beherrscht zu werden. Erst die Misserfolge in der Schule pflegen die Umwelt wirklich zu alarmieren. Andererseits, wenn die eigentliche Ursache der Störung aber von den Erziehenden am besten so früh wie möglich erkannt wird und die Störung sich noch nicht zu sehr verselbstständigt hat, lässt sich durch eine Änderung mit gesünderen Umgangsweisen die Einbahnung in eine oft lebenslängliche Störung noch vollständig beseitigen. Auch dazu gibt die Flexibilität im Kindesalter noch vieles Gutes her. Es ist zum Beispiel notwendig, dass das Leben des Schulkindes nicht in solchen Pflichtenmengen geschieht, nicht in solche Pflichtenmengen hineingepresst wird, dass es diese nicht ertragen kann. Zwei Sportvereine, eine Musikschule, zwei Zusatzunterrichtsweisen, dazu noch Schularbeiten und dann auch noch Pflichten bei den Hausarbeiten, abwaschen, fegen die Treppe oder dergleichen mehr. Das gleicht einer das seelische und geistige Wachstum behindernden Einschnürungen. So eingeschnürt kann sich selbst ein junger Baum nicht entfalten. Die Verhaltensstörung Prokrastination ist also ein trauriges Beispiel dafür, dass sich das Kind nicht zu den ihm innewohnenden eigentlichen individuellen Anlagen entfalten kann. Und da in den ersten Lebensjahren relativ nachhaltige Einprägungen der Eindrücke des Kindes in das Gehirn erfolgen, bedarf es jetzt spätestens in der Grundschulzeit dringend der besser angemessenen Umstellung im erzieherischen Klima. Wenn diese Ursache erst einmal herausgefunden und nachhaltig Änderungen eingeleitet worden sind, kann das Kind zu der eigentlichen Ursprungsfreude seines Hineinflitzens in ein junges, mit Abenteuern durchsetztes Leben hinfinden. Das sollte aber auch bedeuten, dass die Gefahr einer Dezimierung der allgemeinen Leistungsfähigkeit in der jungen Generation auch dringend im Regierungsgefüge Beachtung finden. Die Familie muss als die entscheidende Ressource für eine gesunde Zukunft unserer Gesellschaft so unterstützt werden, dass die Kinder mehr Chancen haben, in einer natürlichen, gesunden Weise, und zwar im Familienverband und am besten bei liebevollen Eltern, aufwachsen können. Eltern sind für die Aufgabe, durch ihre Art, dem Kind nahe sein zu können und zu sollen, sogar ganz speziell beauftragt. Denn dann kann sich durch das Beschütztsein des Kindes sein inneres Sicherheitsgefühl so einprägen, dass sich in ihm genug Lebenskraft optimal frei entfalten kann. Deswegen sind Scheidungen der Eltern oft auch Anlass für ein solches Aufschiebeverhalten, weil die Sicherheit damit verloren gegangen ist. Wenn wir als Gesellschaft überhäuft mit depressiven Leistungsgeminderten nicht in die Verarmung gehen wollen, brauchen wir hierzulande sehr grundsätzlich mehr Förderung natürlicher, gesund erhaltener Entfaltungsbedingungen in Elternhaus und Schule. Doch alle Verantwortlichen in unserer Gesellschaft sollten zur Kenntnis nehmen, dass Prokrastination nur eins von den vielen Merkmalen ist, die sich tief in der Kindheit ins menschliche Verhalten einprägen. Und zwar als eins der diagnostischen Merkmale der hierzulande nun bereits ausgebrochenen neuen Volkskrankheit, der Depression. Ihre Kennzeichen sollten uns alle aufrütteln und erkennen lassen, dass unsere westliche zivilisierte Gesellschaft dringend, sehr grundlegend eines veränderten Lebensstils bedarf, einem, der den seelischen Grundbedingungen des Menschen und schon ganz und gar des Kindes entspricht. Dies sind uns von Gott und seiner Naturordnung vorgegebene Maßnahmen. Wenn wir über Generationen hinweg am Ball bleiben wollen, haben wir uns unabweislich nach dieser uns vorgegebenen Ordnung zu richten.
Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb in der Lebenshilfe am Mikrofon für Sie heute an Jutta Engert. Und wir haben gerade Christa Mewes gehört, die bekannteste deutsche Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin. Auch heute hier noch ganz dabei mit 93 Jahren und am Ball auch der Herausforderungen. Und da ist eine, was wir jetzt gerade gehört haben, die Vermehrung eben einer besonderen Verhaltensstörung, das Aufschiebeverhalten, die sogenannte Prokrastination. Herzlichen Dank, Frau Mewes, dass Sie uns das hier so plastisch geschildert haben und auch die Zusammenhänge einmal so deutlich dargelegt haben. Und ich möchte einfach vielleicht kurz zusammenfassen, was Sie gesagt haben und dann ein paar Fragen anschließen. Sie haben ja gesagt, dass es ganz wichtig ist, diesen Anfängen zu wehren, weil Probleme auch in weiteren Lebensabschnitten eben auftauchen und erhalten bleiben. Und zu den Symptomen haben Sie gesagt, es ist eben auffällig und fällt vor allem dann bei Kindern so um 10 Jahre halt auf, dass sie morgens nicht fertig werden, dass das Anziehen auch schon eine unüberwindbare Schwierigkeit ist, dass elterliche Ermahnungen das Ganze noch mehr verlangsamen. Auch das Sitzen an den Hausaufgaben wird zur Qual. Meistens geht es einher dann mit schulischem Versagen, mit Sitzen bleiben. Und auch bei einer Lehre sind die Jugendlichen dann nicht in der Lage, pünktlich die Aufgaben zu erledigen, obwohl die Intelligenz durchaus vorhanden ist. Also diese unüberwindbare Verlangsamung aller Tätigkeiten, was sind die Ursachen? Und da haben Sie gesagt, es ist oft eben, dass ein Kind allein gelassen wurde oder dass es eine frühe Fremdbetreuung gibt oder gab, dass beide Eltern berufstätig waren oder auch ein rigider Erziehungsstil der Eltern, die Unangemessenes schon viel zu früh gefordert haben. Sie haben auch als Beispiel genannt, diese Ratgeber, jedes Kind kann schlafen lernen, doch dabei ist das Kind schon früh allein gelassen. Oder dass Eltern viel zu ehrgeizig sind und einen Druck aufbauen, vielleicht, dass da unerfüllte Wünsche auf das Kind projiziert werden. Andererseits kann es auch möglich sein, dass durch den Verlust eines Elternteils beim Kind schon ein frühes Verlusttrauma ausgelöst wurde und dadurch diese Lernbehinderung dann auch sich einstellt. Sie haben vor allem auch dafür plädiert, Frau Mewes, dass der Mensch einfach unterliegt den Reifungsbedingungen der Schöpfungsordnung und dass es da Entwicklungsphasen der Kindheit gibt, die viel mehr berücksichtigt werden müssten. Weil das Kind, so je kleiner es ist, eben noch ganz schutzlos und hilflos ausgeliefert ist.
Ja.
Und wenn das nicht beachtet wird, dass dann einfach schon die Grundlage für Resignation, Frustration, auch Depression im Erwachsenenalter gefördert wird. Und das ist ja wirklich ein Zusammenhang, oder wir haben heute, Depression ist die Volkskrankheit.
Ja, und also das ist eben sinnvolle
Zuwendung.
Überhaupt praktisch nicht im Bewusstsein der Gesellschaft, dass das gewissermaßen dadurch zu einer existenziellen Gefahr in der Zukunft wird. Sie heiraten dann ja auch schwerer. Sie ziehen sich auch sehr viel mehr zurück dann und werden zu Einzelgängern und zu Singles, wie wir es nennen. Nicht? Auch das noch alles, es hat so weitreichende Folgen. Und vor allen Dingen, man muss eben da auch immer wieder nach den Ursachen tiefer schauen. Man kann es mit einem Wort sagen, so verkünstelt kann sich der Mensch nicht verhalten in diesem so langwierigen Reifungsprozess. Das ist einfach wie allgemeine Fremdbetreuung, um es einmal so zu sagen. Und eigentlich muss man, wenn man auch glücklicherweise in einem christlichen Sender dergleichen sagen darf, muss man ja auch noch sagen, das ist nicht nur Fremdbetreuung von den leiblichen Eltern, sondern das ist direkt Fremdbetreuung von Gott, der dieses unser Sein, dieses unser Entfalten, dieses unser Reifen ja so vorgeschrieben hat. Das haben ja keine Eltern vorgeschrieben. Nicht diese unsere Naturordnung unserer Spezies, das habe ich ja in den letzten Passagen dann ausgeführt, weil das so wichtig wäre. Nicht, das lässt sich ja machen. Es muss dann, ich habe da immer so Visionen, dass wir dann aufhören mit den Hochhäusern, dass an der Stelle immer kleine Kolonien, also hübsche Runddörfer entstehen, in denen also alles auch ein bisschen näher vorhanden ist. Auch die Schulen näher sind, auch die Apotheken näher sind, auch ein Arzt näher ist oder eine Kirche näher ist. Nicht, dass nicht alles so in eine Vereinzelung und in eine im Grunde in eine Zerstreuung geht, die eben auch den Menschen dann sehr allgemein schutzloser macht. Und diese Schutzlosigkeit bewirkt dann ja so leicht die Resignation, bewirkt, dass man den Mut verliert, es immer wieder anzufangen und doch neu zu versuchen und besser und angemessener zu versuchen.
Dass auch Erwachsene haben, diese allgemeine Schutzlosigkeit, das ist sicherlich auch ein interessantes Symptom, was viele Menschen heute betrifft. Aber lassen Sie es nochmal direkt auch an die Symptome gehen, denn wenn die so erst ganz markant mit 10 Jahren deutlich erscheinen, dass man von einem gestörten Verhalten sprechen kann, also wenn der Erziehungsstil aber auch eben eine entscheidende Rolle spielt, ist es dann nicht schon sehr spät, von Seiten der Eltern überhaupt noch korrigierend einzugreifen, wenn das überhaupt möglich ist, weil es ist doch schwierig. Da müsste man die Eltern ins Boot bekommen und dann eine Einstellungsänderung zu bewirken, ist das schwierig. Aber geht das noch, wenn das erst mit 10 Jahren festgestellt wird oder so als ein störendes Verhalten festgestellt wird?
Ja, es ist natürlich besser, es wird vorher festgestellt, denn es ist längst feststellbar. Sie kommen ja nun heute fast alle mit 3 Jahren in den Kindergarten, mindestens in den Halbtagskindergarten. Und im Grunde, wenn die Erzieherinnen nicht dieses Bewusstsein haben, dann können sie auch merken, da sind 1, 2, 3 und immer mehr Kinder, die dann in der dafür vorgedachten Zeit der Leitung dann weder aus den Jacken herauskommen, noch wieder nachher sich für den Rückweg einstellen können. Dass die eben dann bummeln, sagt man da natürlich. Und die anderen, die das schneller schaffen, und es sind ja meistens dann eben mehr Mädchen, die gucken dann eben auch noch voller Verachtung in all ihrer Kleinjährigkeit und ihrer Grausamkeit auf den einen Buben, der da nun nicht in die richtigen Schuhe reinkommt, zum Beispiel vor dem Nachhauseweg. Und wenn dann Mama auch schon womöglich ein Aufschiebeverhalten hat, dann ist das nicht ganz so schlimm. Aber für die Erzieher ist es dann doppelt schlimm, weil sie dann immer noch wieder warten müssen, ehe sie ihren Kindergarten abschließen können oder was nun dann stattdessen kommen soll. Also es zieht sich dann eben, es dehnt sich hin. Das sagt eigentlich dieser lateinische Ausdruck, Prokrastination, sich vor sich her schieben, ist eigentlich mit diesem Ausdruck Prokrastination gemeint. Sie schieben die Tätigkeit, die getan werden soll, vor sich her, weil ihnen eigentlich dazu die seelische Kraft fehlt. Und das muss man erst einmal sehen. Und wenn man das im Alter von 3 Jahren macht, dann ergibt sich auch sehr häufig, dass überhaupt noch der viele Lärm im Kindergarten, die vielen Anweisungen, manchmal
das ist die Frage, ob das nicht schon eine Überforderung ist. Weil Kleinkinder haben ja eigentlich jetzt mit 3 Jahren oder auch davor haben sie ja noch gar kein Zeitempfinden wie Erwachsene. Und zum Glück möchte man sagen, leben sie vielleicht natürlicherweise auch zeitlos glücklich, wenn man sie lassen würde. Ja. Ist es auch, wo grenzt man ab? Ist es normal, wenn 3-Jährige jetzt zum Beispiel trödeln, keine besondere Veranlassung sehen, morgens fertig zu werden, um in den Kindergarten gebracht zu werden, weil sie das vielleicht lieber vorziehen würden, zu Hause zu bleiben? Weil, wie Sie sagen, der Kindergarten vielleicht manchmal auch schon eine Überforderung ist, da sind viele, da ist es viel lauter, da kann man eben nicht so sein, wie man vielleicht zu Hause mal sein möchte. Man hat vielleicht auch nicht so den Anschluss in der Gruppe oder es gibt auch viele andere Kinder, die Verhaltensauffälligkeiten aufweisen oder Kinder, die integriert werden müssen. Das sind auch die Erzieher
überfordert. Natürlich
also,
auch mit 3.
Was ist normal? Wo ist das Trödeln noch normal?
Ja, ein bisschen normal. Ein bisschen normal. Aber man kann doch auch schon sehen, dass mehr dahinter ist. Erinnern Sie noch, Frau Engert, Sie haben als Einleitung vor einem unserer Vorträge über Verhaltensstörungen, haben Sie den Fall eines kleinen Mädchens gebracht, das nicht aus dem Bett zu kriegen war. Vielleicht werden Sie das gar nicht mehr erinnern bei den vielen Vorträgen, die Sie moderiert haben. Aber nicht, und dieses Kind sollte nun in den Kindergarten. Also es schob eigentlich jetzt den Kindergarten ganz direkt auf, weil eben der Kindergarten ihm noch so fremd ist, dass das Kind durch die Lust einen Schub der Schnelligkeit bekam. Die Lust, die Hoffnung auf etwas ganz Schönes, das es jetzt erwartet, die bewirkt, dass das Kind die nötige Schnelligkeit entwickelt und dann auch bald die größere Schnelligkeit entwickelt. Das ist ja kein Verhalten im leeren Raum. Das hat immer einen Bezug auf das, was jetzt geschehen soll. Mhm. Und wenn die Schule immer scheußlicher wird, wenn also dieses Phänomen einfach nur in der Vermassung zu stehen, besonders bei sehr individuellen Kindern, bei sehr hochbegabten Kindern, speziell begabten Kindern mit einer ganz besonders großen Malbegabung oder Bildhauerbegabung oder was für eine Begabung auch sonst noch, einer Bastelbegabung, einer Geschicklichkeitsbegabung, einer technischen Begabung. Je mehr die eigentlich schon angeregt und auch ein Stück weit angelegt ist, genetisch, je mehr das so ist, umso mehr kommt es zum Ausdruck und kann auch dann angegriffen werden. Es muss ja dann angegriffen werden, dass man doch das, was das Kind jetzt hauptsächlich tun soll, das zur Kenntnis nehmen, das müssen wir ändern. Und vielleicht, im Allgemeinen, im Grundsätzlichen kann man sagen, hier ist also eine rigide Erziehung falsch in dieser 2- bis 5-Jährigkeit. Da hat ein Stück weit die antiautoritäre Erziehungswelle, die wir gehabt haben, ein Stück weit hat sie für diese Phase durchaus recht. Denn in dieser Zeit entwickelt das Kind ganz unbewusst, aber ein Gefühl dafür, was für es von Bedeutung ist. Es hat dann Lust darauf. Es möchte mehr davon. Es möchte länger in dieser Tätigkeit. Manchmal große Begabungen haben sich hier an dieser Stelle schon ausgeprägt. Von Frau Geil wird es zum Beispiel berichtet. Oder auch von Mozart natürlich. Nicht? Also, und es ist ja furchtbar, wenn man sich vorstellt, dass diese Begabungen dann einfach überhaupt nicht zum Ausdruck kommen, weil man diese Begabung nicht zur Kenntnis genommen hat. Also der Kultusminister Meyer hat das einmal in Bayern, war der damals so schön gesagt. Können wir uns vorstellen, dass Wolfgang Amadeus Mozart wirklich bei unseren Formen der Vermassung der Schule wirklich der Mozart geworden wäre, den wir nun alle so genießen mit seiner wundervollen Musik? Mhm. Nicht wahr?
Da kommen wir vielleicht auch noch auf ein Thema zu sprechen, nämlich einerseits wird ja heute beklagt, dass das Abitur an Wert verloren hat, weil es einfach im Vergleich zu früheren Jahrgängen an Niveau eingebüßt hat. Das sieht man auch ganz konkret, wenn man sich dann ältere Abituraufgaben von vor 10, 20 Jahren anschaut. Andererseits leiden ja viele Schüler eben heute unter Leistungsdruck, unter einem auch wirklich vollgestopften Stundenplan mit zu viel Nachmittagsunterricht schon ab der 5. Klasse. Zumal was diese ganzen G8-Bemühungen anbelangt, die ja jetzt so hier in Baden-Württemberg auf jeden Fall durchgesetzt wurden. Wie können jetzt Eltern diesen Spagat meistern zwischen der nötigen Freiheit und einem aber trotzdem noch gesunden Leistungswillen?
Ja, also erstmal würde ich auch grundsätzlich sagen, nicht zu viel. Nicht zu viel dann darüber hinaus. Auch in der Schule kann man dann ja noch, dies dazu wählen und kann also Spanisch und Chinesisch lernen, was alles jetzt möglich ist, nicht? Oder dann gleich noch eine mögliche Karriere und dann auch noch im Schauspielunterricht der Schule. Das, also allein schon die Menge der Pflichten, die Einbindung in eine Planung, die von Plan zu Plan geht, entspricht eben, je jünger das Kind, umso weniger dem Kind. Und das ist eben auch, um jetzt, wie ich vom hörenden Herz sprach, also jetzt auch zu ertasten, was steckt denn eigentlich in meinem Kind? Wir erleben da ja manchmal ganz erstaunliche Dinge. Nicht, dass die schon mit 5 Sticken und Weben in die kleinen Mädchen besser als die Mutter je daran gegangen ist und dergleichen mehr. Nicht, also, und es lohnt sich, das nicht einfach nur mal einmal im Vorübergehen zu sagen, ach, das ist ja so, ist ja ein bisschen blöd, was du da machst, und klar, sowas. So ein Getütel da mit deinem Papier oder mit deinem mit deiner Unterlage, nicht, in der du das aufbaust. Also dann womöglich auch noch abwertest, dann ist das wirklich einfach ein Verlust für das Kind. Und sensible Kinder richten sich dann eben doch auch wieder sehr schnell danach in all ihrer Hilfsbedürftigkeit, nach dem ertastenden Willen von Mutter oder auch von Vater, je nachdem, wer da die maßgebliche Rolle spielt. Und kappen auf diese Weise etwas sogar ganz Besonderes, was Gott eigentlich mit diesem kleinen Genom im Mutterleib vorgesehen hat für das Kind. Stell mir vor, dass dann alle Schutzengel und auch selbst der heilige Kreator, der Allmächtige, dann traurig ist, dass dieses nur natürlich auch dann irgendwie aufwächst, natürlich dann auch in eine Position einnimmt, jedenfalls wenn bemühte Erziehenden da sind, aber nicht die ihm eigentlich die eigentliche und die ganz und gar beglückende wäre, wenn er dann nachher in einer Position dieser Art eingemündet ist.
Was würden Sie sagen, Frau Mewes, kann man nämlich den Karren, der heute, ja, ich sage jetzt mal, in den Dreck gefahren ist, um das im Bild zu bleiben, auch wieder herausbefördern? Und zwar den Karren, also dass wir heute in so eine Leistungsschiene reingeschlittert sind. Das fängt ja eigentlich schon an, dass der Arbeitsmarkt über allem steht und Beschäftigungspolitik auch über allem steht. Eben wie gesagt, wie eingangs gesagt, dass Eltern schon in der Schwangerschaft planen, wann ihr Kind wo in welche Kita wie lange kommt und wie lange gearbeitet wird. Ich meine, das geht ja jetzt alles genau in diese Richtung, die eigentlich ja, absolut in eine Verhaltensstörung führen muss. Und dann kommen noch dazu, wie Sie gesagt haben, diese Ratgeber, die Eltern aber auch wirklich stark verunsichern. Jedes Kind kann schlafen lernen. Natürlich. Werden Eltern manchmal so unter Druck gesetzt, dass behauptet wird, ja, du darfst dein Kind ja nicht verwöhnen und ich weiß nicht was alles. Und da ist auch eine starke Verunsicherung heute einfach da, oder?
Ja, genau. Genau. Und andererseits ist es keine Utopie. Nicht, das sehen wir ja nun auch immer wieder, wie unser Herr Bundeskanzler Kohl damals ganz versessen wurde. Jetzt machen wir nur Europa. Da war er ja fast verzuckert. Also, dass er alles andere von sich ließ und dann auch gleich die Wahl verlor, um mal ein bisschen politisch zu werden. Und da kann man immer nur sagen, wenn zu rasant etwas nicht der Natur und der Naturordnung entsprechendes gewollt wird. Nicht, denn riesige, große Rudel gehören nicht zusammen. Die halten dann wieder im Einzelnen zusammen, wie die Nationen auch wieder im Einzelnen zusammenhalten. Und wer das in dieser Weise so rasant vorantreibt, viel zu schnell, wie wir das gemacht haben, der muss erleben, dass dann eben darunter etwas aufkommt, was keiner bedenkt, keiner will, schon ganz und gar keinen Nationalismus, aber doch hier sich wieder danach sehnt, das Eigentliche, das Gemäße herauszufinden. Und ich glaube, das erleben wir jetzt auch. Nicht? Wir erleben es zum Beispiel auch, dass nachdem es immer am Anfang hieß, die Frauen an die Front, die Frauen so früh wie möglich von den Kindern weg. Am besten ist so machen, wie die Sowjetunion, die DDR es gemacht haben, dass die Kinder ins Kollektiv gehen und so weiter. Und was ist jetzt? Obgleich sie das alle können und ihnen die Wege dazu gemahnt werden. Aber kaum sind sie Mutter, wollen sie höchstens noch halbtags Jobs machen oder versuchen eben sich rauszuwinden. Und dahinter steckt ihre eigentliche natürliche Ordnung, die sie in die Nähe des noch hilflosen Kindes treibt. Und dann hat sie außerdem einen inneren Konflikt. Wenn sie den nicht wegkriegt, kriegt sie sogar eine Autoimmunkrankheit. Und das haben wir ja alle jetzt. Wir haben deswegen die Depression. Die Depression ist einfach das Zeichen dafür, dass in so vielen Herzen und Köpfen die Vorstellung ist, es hat sowieso alles keinen Zweck. Lass es doch gleich ganz. Das ist dieses furchtbare Gefühl, das oft ganz unbewusst noch und in Schlafstörungen und Essstörungen, zu viel essen oder zu wenig essen und wer weiß was alles. Wir haben ein riesiges Areal von Symptomen, die diese Volkskrankheit Depression beschreiben. Und dann muss die Weltgesundheitsorganisation zugeben, dass sie über alle Krebse hinaus die am meisten gehäufte Erkrankung überhaupt in den westlichen Ländern ist. Und das ist doch ein sehr schreckliches Zeichen. Und dass hier unsere Regierungen nicht mitspielen, beziehungsweise nur Einzelne, wo man dann hinschaut und sagt, hoppla, was wollt ihr denn jetzt neu? Was macht ihr? Wo denkt ihr besser? Ich will das nicht vertiefen jetzt. Aber da gibt es eben doch auch schon im Regierungsstil jetzt Unterschiede, bei denen man hoffen kann, dass mehr echtes Glück, echte Prosperität, echte Gedeihlichkeit bei den einzelnen Menschen in der Bevölkerung dabei herausspringt.
Ja, wer wünschte sich das nicht? Ja, das dürfen wir hoffen, dass mehr echtes Glück und mehr echtes erfülltes Leben herauskommt und dass man sich wieder auch mehr besinnt auf diese natürliche Schöpfungsordnung, dass sich auch das durchsetzt. Vielleicht auch dieses intuitive Gefühl, was ist richtig, was eigentlich eine Mutter ja auch hat, sich da nicht so verunsichern zu lassen von den Anforderungen, die die Gesellschaft an sie heranträgt. Frau Mewes, ich möchte Ihnen an dieser Stelle ganz herzlich danken, dass Sie heute hier wieder zu Gast waren, dass Sie uns ein wenig aufgeklärt haben über die Vermehrung eben dieser Verhaltensstörung des Aufschiebeverhaltens. Vielen Dank und ich darf Ihnen alles Gute wünschen und auch hoffen, dass Sie weiter noch mit uns dabei sind und dass Sie noch mit Gesundheit gesegnet sind und weiter auch Ihre Stimme erheben können. Alles Gute Ihnen
und auf Wiederhören. Dank auch von ganzem Herzen zurückgeben. Wie getreulich haben Sie immer für mich moderiert, obgleich ich ja nun auch noch immer ein bisschen geschlossenere Vorträge hielt, meinem Alter entsprechend. Und ich möchte an dieser Stelle auch nochmal Radio Horeb ganz herzlich danken. Denn was wir eigentlich brauchen, das hat unser großer Pfarrer Kocher so eindeutig, so geradeaus, so planmäßig durchgezogen. Und es wird immer besser. Es wird immer besser, was ich in meiner seelosen, ich bin ja eine ganze Zeit fast blind gewesen, dann richtig genossen habe und aufgenommen habe und mich daran gefreut habe und neue Hoffnung daran entwickelt habe. Denn wir müssen hier eben wirklich wieder zum Eigentlichen zurück, zu unserem Glauben an Gott. Und je mehr wir an dieser Stelle eben unseren Herrn Jesus Christus wieder auch zu uns nahe rücken, er steht ja vor der Tür, er steht vor der Tür und wir brauchen die Tür nur aufzumachen, dann haben wir auch sehr viel mehr Hoffnung auf Segen in unserer Gesellschaft.
Ja. Vielen Dank, Frau Mewes. Dankeschön. Auf Wiederhören. Und vielleicht haben Sie jetzt hier in der Lebenshilfe den Vortrag von Frau Mewes nicht ganz mitbekommen. Da können Sie gerne auf unsere Homepage kommen und dort im Podcast-Angebot diese Sendung sich herunterladen. Ganz einfach im Suchbegriff dann suchen, finden, herunterladen, anhören, ist ganz einfach. Vielleicht möchten Sie aber auch einen Mitschnitt auf CD bestellen, weiter verschenken. Das können Sie gerne tun. Da erreichen Sie den CD-Dienst unter der 08328921120. Und für alle weiteren Anfragen zum Sender, zu Radio Horeb, zum Empfang, zum Programm und so weiter, erreichen Sie den Hörerservice unter der 08328921110. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und wünsche Ihnen einen gesegneten Tag. Ihre an Jutta Engert.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.